selber euren inneren Anschalter zu finden und Fragen, die ihr vielleicht jetzt noch nicht artikuliert und formuliert habt, auch also in eine Form zu bringen, dass ihr sie stellen könnt. Ich habe hier drei Zettel vor mir liegen und ich fange mal mit diesem hier an. Sollte ein Prediger Unterschiede machen beim Predigen oder grundsätzlich zu jedem Predigen, zum Beispiel auch Jehovas Zeugen und so weiter und so fort? Der Prediger ist wie in einem Schlachtfeld ein Notarzt ist. Er wird diejenigen sehen, die am ehesten die Möglichkeit haben, erstmal die Medizin aufzunehmen und dann durch diese Medizin auch zu genesen. Wenn wir also gehen und Krishna-Bewusstsein verbreiten, müssen wir sehen, wer ist am Aufnahmefähigsten und zweitens, wer ist in der Lage, durch die Aufnahme dieser des transzendentalen Wissens auch zu genesen. Das mag zum Beispiel sein, dass Leute in so einem Feldbild sind, dass sie sich gar nicht mit einem auseinandersetzen wollen, wie zum Beispiel manche fanatische Version des Christenvolkes. Es gibt aber Leute, die sind in der Lage aufzunehmen, die können aber damit nichts machen, wenn zum Beispiel wir hatten das damals gehabt, da kam so diese Bruchlandung, deutsch gesagt, nicht? Leute, die wirklich schlecht hier, die so nervenzerstört sind, die an allen Körperformen zittern, die werden nicht in der Lage sein, den Vorgang auszuführen. So, wir müssen entscheiden nach diesen beiden Kriterien, würde ich sagen. Wollen Leute das spirituelle Wissen hören, sind sie in der Lage und sind sie auch in der Lage, das dann umzuwandeln und aufzunehmen? Genauso wie beim Arzt, der in einem Notgebiet, muss nach diesen Kriterien gehen. Wenn er sich nämlich mit einem seine Zeit vergeudet, kommt er nicht zu dem anderen, der tatsächlich von seiner Medizin großen Profit haben kann. Die zweite Frage: Wie erkläre ich jemandem wissenschaftlich die Reinkarnation? Wenn wir uns einmal zurückerinnern, wenn Srila Prabhupada, den wir ja als vollkommenen Beispiel des Predigers sehen, über Reinkarnation gesprochen hat, da hat er eigentlich niemals so erklärt, ja, in der Rückführung macht man jetzt erstaunliche Fundungen, da gibt es fast Toderlebnisse in der Medizin, wo also jemand, der schon klinisch tot war, wieder zurückkommt, das zeigt uns, dass da etwas dass etwas aus dem Körper geschlüpft ist, als es weg war, weil der klinisch Tote dann tot und dann kam er zurück oder lebte er wieder. Prabhupada hat auf diese in Anführungszeichen wissenschaftlichen Argumente verzichtet. Der Grund, weswegen er verzichtet hat, ist, weil seine Methodik, spirituelles Wissen zu verkünden, auch ohne diese Form von Wissenschaft, die sich hier im Westen durchgesetzt hat, auskommt. Prabhupada hat Philosophie gesprochen, aber Philosophie in den Vedas heißt Darshan. Darshan heißt so etwas wie Sehen. Philosophie unterscheidet sich also von dem westlichen Verständnis von Philosophie, wo man einfach nur spekuliert und nur mentale Bilder hin und her wirft, wie ein Handballspieler vielleicht. Nein, die Aufgabe von der spirituelle Philosophie ist Darshan. Man kann, indem man die grundsätzlichen Dinge, die gegeben werden, versteht und dann auf dieser Ebene dann auch handelt, diese Dinge verwirklichen. Zum Beispiel, wenn Prabhupada über Reinkarnation gesprochen hat, hat er gesagt, hat er sofort das philosophische Fundament gelegt, aus dem denn ganz natürlich die Reinkarnation herausleuchtete wie eine offensichtliche Tatsache. Er hat nämlich erzählt, er hat erklärt, wie die Seele verschieden ist vom Körper. Und das hat er bewiesen mit den Schriften und mit der Logik. Und danach denn, nachdem er diesen Unterschied gemacht hat, hat er gesagt, wie diese Seele bereits in diesem Leben von Kindheit zu Jugend und zu Alter geht, und das ist etwas, was sich in jedermanns Erfahrung befindet. Und nun hat Prabhupada den nur deutlichen Schluss, als Prabhupada die Schlussfolgerung präsentiert, die Schlussfolgerung der Bhagavad Gita, dass die Seele in ähnlicher Weise, wie sie in diesem Leben Körper wechselt, auch zur Zeit des Todes den Körper wechselt. Und das war Prabhupadas Aussage zur Reinkarnation. Er hat dann nicht das große, er hat das weiter dann noch ein bisschen, genau, er hatte noch, wir finden noch Philosophie zur Reinkarnation, indem er sagt, indem Prabhupada erklärt hat, dass der Geist, dass die spirituelle Seele mit dem feinstofflichen Körper, der aus Geist, Intelligenz und Ego besteht, den materiellen Körper verlässt und dass dass die auf diese Weise also weitergeht, die spirituelle Seele. Und dann gibt es in den Bhagavata ein paar Fälle von Reinkarnation. Wir hören da zum Beispiel von Maharaj Bharata. Aber auch da, wenn ihr Prabhupadas Philosophie da seht, Prabhupada macht den Fall von Maharaj Bharata, der also in den Wald ging, um allen zu entsagen, und dann herunterfiel und aufgrund seines weltlichen Lebens dann als Rehkitz wiedergeboren, als Reh wiedergeboren wurde und dann nächste Mal in seiner dritten Inkarnation als ein selbstverwirklichter Weiser wiederkam. Prabhupada erklärt da nicht in seiner Erläuterung groß über Reinkarnation. Das ist nur nebensächlich wichtig. In erster Linie, was wichtig ist in den Erläuterungen, ist, dass also man zur Zeit des Todes fixiert sein muss im Krishna-Bewusstsein und auch, dass man selbst auf einer Stufe der Bhava, der Liebe zu Gott, wie sie Maharaj Bharata hatte, herunterfallen kann, wenn man materielle Anziehung entwickelt. Das sind so die philosophischen Themen, die da besprochen werden. Da wird nicht groß in den Reinkarnationsboom hereingetaucht. Denn Reinkarnation ist so selbstverständlich wie von dem, wie von hier in das Lorette, in das Büro zu gehen. Nicht? Und das wird verständlich, wenn man die Philosophie versteht. So, Prabhupada hat, wenn er wissenschaftlich Reinkarnation erklärt hat, die Philosophie des Krishna-Bewusstseins erklärt, die auf dem Unterschied zwischen Körper und Seele beruhte. Nun, wenn wir jetzt sprechen und wir sehen natürlich, dass die Leute unglaublich an Reinkarnation interessiert sind, dann machen wir schon mal, erzählen wir ja dieser Psychologe und dieser, wir haben da diesen schönen Film von dem Rückführungsexperimenten von Peter Ramstedt aus Australien, eindringlich und einleuchtend, aber wir sollten uns klar sein, unsere Begründung zur Reinkarnation liegt in den Seiten der Bhagavad Gita. Das, diese neuen Entdeckungen sind nur noch so Ornamente zu diesen Punkten. Dann haben wir hier einen weiteren Fragezettel. In welchem Umfang sollte man zu Christen auf Sangitan predigen? Ich glaube, das haben wir durchgenommen. In welchem Umfang sollte man bei einem öffentlichen Vortrag predigen? Sollte man sich auf eine Diskussion einlassen, wenn die Christen dieses verständiges, dogmatisches Zitieren aus ihrer Bibel führen wollen, diese Diskussion? Ich habe da so viele schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser Sache, dass ich sagen würde, wenn Prabhupada mit, hier habe ich jetzt mal Punkt, wenn Prabhupada mit Christen gesprochen hat, die also sehr begierig waren, die Überlegenheit ihrer Lehre oder ihres Dogmas über das Krishna-Bewusstsein zu zeigen, Prabhupada hat nur einen einzigen Punkt diskutiert. Du sollst nicht töten. Es gab einmal ein Gespräch, wo der sagt, ja gut, man soll nicht töten, aber lass uns von höheren Dingen sprechen. Und dann sagte Prabhupada, wenn du diese einfache Sache nicht einhältst, bist du nicht qualifiziert dazu. Das war Srila Prabhupadas Punkt für die Christen. Und natürlich müssen wir uns darüber klar sein, wenn wir zum Beispiel in einer öffentlichen Vorlesung sind und da kommt also der Finger, Jesus ist der einzige Weg, Wenn wir dann also sagen, du sollst nicht töten, also wenn wir dann auf diesen Punkt gehen, das heißt, Krieg, nicht? Und wir müssen sehen, ob sie das wollen, ob die der Rahmen das schön empfinden würde, ob er das verkraften würde, und müssen also da so ein bisschen vorsichtig dann sein, nicht? Sollte man über die Verfälschung ihrer Bücher im Laufe der Zeit sprechen, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, das haben wir alles behandelt. Oder sollte man erwähnen, dass man sich nicht so gut in der Bibel auskennt und einfach die entsprechenden Punkte aus der Sicht der Bhagavad Gita präsentieren? Ich würde sagen, yes. Die Streithammel, es gibt immer Streithammel, ob sie nun aus jedem Lager oder aus dem kommt. Wenn man nicht will, dass der Rahmen so gesprengt wird, dass man, ja, das ist das sehr erleuchtende Wort, wie Sie gesagt. Ich muss sagen, ich bin nicht so bewandert in der Bhagavad Gita, in der Bibel. Ich habe sie natürlich als Kind sehr intensiv gelesen. Und weißt du, ich lese jetzt die Bhagavad Gita und zu meinem Verständnis tue ich gar kein Vergehen gegen die Bibel machen. Ich versuche Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Deswegen chatten wir immer Hare Krishna, die lobpreisen ihn immer. Und auf diese Weise, denke ich, rennst du offene Türen ein. Warum bist du denn so aufgebracht? Das ist vielleicht nicht gut für das eigene Gemütsleben, das du da hast. Vielleicht solltest du dir das überlegen. Mit anderen Worten, dann tue ich so auf die, also dann kann man das so ein bisschen auf die harmlose Ebene und freundschaftlich ihm Ratschläge erteilen, dass er sich nicht so aufregen soll. Das ist ja nicht gut für die Schilddrüse. Und so, nicht? Und dann kann man sich somit vielleicht aus der Affäre ziehen. Ich würde nicht sagen, dass man, wenn jemand seinen Punkt hat und auf 180 ist, dann kann man nicht ein spirituelles Gespräch führen. Gut, jetzt kommt der erstens, was ist unsere Absicht? Ihn zu bekehren, ihn zu überreden und so weiter. In kurzer Zeit möglichst viel Verschiedenes über Krishna-Bewusstsein zu erzählen, oder was ist unsere Absicht, wenn wir reden? Es gibt einen wichtigen Grundsatz beim Predigen: wenn unser Gegenüber einen Punkt versteht, zum Beispiel wie, ich bin nicht dieser Körper, dann kann von diesem Verständnis sich sein ganzes Leben verändern. Und um diesen einen Punkt geht es dem Prediger. Ich weiß zum Beispiel, als ich gehörte damals zu der liberalen Ecke und ich führte ein sehr ausschweifendes Leben. Und als ich zu den Devotees kam, hatte ich bald raus, dass es da um eine Disziplin ging, und habe natürlich das alle gegen angewettert. Also ich finde, man kann sich am besten entfalten, indem man seinen Sinn und seinen Wünschen, die man hat, gleich auf der Stelle nachgeht, auf keine Fälle sich einschränkt, alles das tut, was man gerade so will, dann wird man ein freier, freidenkender Mensch werden. Das war mein Argument, und ich konnte das beweisen mit Kami Shastra. Der Devotee hätte nun weitersprechen können, aber er sah, hier ist vielleicht jemand, der sich für Krishna-Bewusstsein interessiert, und er sagte, ein Punkt, sagt er, aber er sagte, du bist doch kein Schwein. Damals, ich glaube, dass er das Argument nicht bei jedem gebracht hätte, aber in meinem eigenen Leben war das also das Argument, das hat den Nagel also auf den Kopf getroffen, und ich war sehr beeindruckt von der intellektuellen Aussage. Also das war in diesem Augenblick, war es wirklich, yes, eigentlich stimmt es. Eigentlich bin ich schon unterschiedlich, das macht nämlich genau das. Es war mir total kristallklar, und ich dachte, das sind Leute, die haben Kaliber, die haben Format. Das hat mich sofort tief beeindruckt, und ich bin sofort schon am nächsten Tag, ich habe jetzt mal eine Woche gebraucht, das zu verschaffen. Und dann bin ich eigentlich wiedergekommen und habe weitergehört. So, ich würde jetzt nicht erforschen, ich möchte sagen, hier spricht ein Individuum und erzählt über ein Prinzip, dass es darum geht, einen Punkt zu verstehen, und auf diesen Punkt kann man dann aufbauen. Also wir wollen nicht in möglichst kurzer Zeit eine Schau durchs Universum machen. Also dann gibt es diesen Planeten und die Lebewesen dort, die sehen so aus und machen das und so weiter und so fort. Wir möchten als Spirituellen Punkt machen, und dieser erste spirituelle Punkt beruht halt auf dem Verständnis, ich bin nicht dieser materielle Körper, ich habe deswegen andere Interessen zu erfüllen, um wirklich glücklich zu werden, als die Interessen des Körpers. Und zweiter Punkt. Was macht man, wenn er selbst etwas erzählen möchte? Immer Kontra geben und gar nicht erst ein Prajalpa anhören. Nun, das ist wichtig. Wir merken, der Fragesteller hat hier also bewusst seine Fragen so formuliert, dass wir gleich auf die Brisanz des Themas kommen. Es ist tatsächlich ein brisantes Thema. Manche Leute, die wollen dann erstmal auch selber erzählen und dann hat er lacht einmal im Bett und plötzlich weht das Fenster auf und du glaubst nicht, das Zimmer war plötzlich erfüllt von lauter Lichtwesen. Und die sagten mir, lies die Bhagavad Gita. Und ich meine, ich tue jetzt ein bisschen das, damit wir uns ein bisschen erholen können von den schweren Argumenten, so ein bisschen. Aber das ist, es gibt Leute, die haben einen echten Drang dazu, uns auch etwas zu erzählen. Nun, da muss man zwischen zwei Kategorien unterscheiden. Die einen sind die, die uns belehren wollen, die uns überzeugen wollen, die uns bekehren wollen. Und die anderen sind einfach die noblen Menschen, die einfach die sehr persönlich sind und herzlich sind. Und natürlich gehört es dazu, mit diesen Menschen einen Austausch zu haben. Es ist zum Beispiel für einen Menschen fast also sehr, sehr schwierig, wenn sich jemand hinzusetzt und die ganze Zeit zu einem dann redet. Nicht? Und ihr wisst, bei uns als Devotees, wenn wir einmal reinkommen, uns geht ja nicht, wir haben ja genug Dinge, über die wir tagelang sprechen könnten. Und da ist also kein Problem. Wir müssen den anderen zuhören, das ist sehr, sehr wichtig. Sonst kommt es nicht zu dem Austausch, der nötig ist, sodass eine Vertrauensbasis geschaffen wird, die ja da sein muss, um spirituelle Themen zu erzählen. Und ihr müsst manchmal, da muss man manchmal so ein bisschen sich so ein dickes Fell zulegen, denn was man hören wird von den bedingten Seelen, ist also jenseits des Vorstellbaren manchmal. Also, wenn ich habe mal überlegt, wenn ich alt bin und nicht mehr rumreisen kann, dann werde ich einfach mal ein Buch schreiben über die verschiedenen Predigererfahrungen. Denn es stimmt tatsächlich, die Wirklichkeit ist noch faszinierender als die Fiktion. Was man da also alles hört, ist beeindruckend. Also, wenn da jemand aber ist, der einfach zu sagen will, also du musst das machen und das machen und das machen und überhaupt dieser Weg ist und hier und hier und hier und hier, sag mal, weißt du, life is short, das Leben ist kurz. Und kommt dann so ein bisschen da in die Situation und letztlich muss man dann halt sehen, dass man besser zu anderen geht. Drittens, welches Thema sollte man meiden? Wie ist es mit Ekadasi, vedische Kosmologie? Arjuna brachte seine Verwandten um, Kshatriyas waren Riesen. Wir sind nicht der handelnde Geister, absolutes Gehorsam und so weiter. Nun, ich glaube, diesen Punkt hatten wir, darauf bin ich eingegangen, man muss natürlich verstehen, wo der andere steht und dem anderen sprechen. Ich kann mich an einen Devotee erinnern, der kam aus der Taekwondo-Ära, also nicht Lagohari, das war ein anderer. Und wenn immer der predigte, dann sah man richtig, dass er den anderen dass er das Bedürfnis hatte, den anderen also zu widerlegen. So beschrieb er auch sein Reden. Ja, dann habe ich dem so den Boden unter den Füßen weggezogen, hat er gesagt. Und dann habe ich den so defeated, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie ich den defeated habe, widerlegt habe. Und dann habe ich manchmal gesagt, hast du auch zu ihm gepredigt? Das war also wie ein Duell in Worten, was da geführt wurde. Und das ist also absolut nicht identisch mit Reden, wo man seine Oberherrschaft zeigen will auf dem intellektuellen Sektor. Das ist also nicht richtig. Viertens, wie erklärt man die Rolle der Frauen im Krishna-Bewusstsein? Das ist natürlich ein Punkt, wo sich die Gemüter des 20. Jahrhunderts leicht scheiden können. Ich weiß zum Beispiel von einem Devotee, dessen Name ich in diesem Zusammenhang nicht erwähnen möchte, der also so ungeschickt diese Dinge, der also Vorurteile in seiner Ansprache, in seiner Präsentation bestätigt hat und somit jemanden also ganz abgeschreckt hat vom Krishna-Bewusstsein. Wenn jemand fragt, Ich denke, ich verstehe die Frage recht. Das ist schon brisant. Du meinst es sicherlich brisant. Was ist die Rolle von der Frau im Krishna-Bewusstsein? Dann meint er damit zwischen den Zeilen, sieht ihr die Frauen als gleichberechtigt an. Nun, in unserer vedischen Philosophie sehen wir die Frauen als gleichberechtigt an. Wir sehen, es gibt der Vidya Vinaya Sampane, der Gelehrte, sie ist ein Elefant, eine Kuh, ein weisen Brahmana, ein Hund, aber auch den Hundeesser mit gleichen Augen. Ich glaube, es ist nicht nötig, in diesem Zusammenhang zu sagen, dass sie selbstverständlich auch die Frauen. Allerdings machen wir auch wieder in gewisser Weise Unterschiede, was besonders im Tempel klar ersichtlich wird, wo Männer leben, die im Zölibat sind, und auch Haushälter sind, die sich an diese tugendhafte Regel also so weit, wie es ihr Ashram es ihnen vorschreibt, halten. Und wo wir dann auch Frauen haben, junge Frauen, attraktiv, intelligent, dynamisch und versiert in vielen Fragen des Lebens, da muss man natürlich eine gewisse Art von Situation schaffen, ein Zusammenleben schaffen, dass es dann nicht diese endlosen Geschichten von Shakespeare gibt, er liebt ihn und sie liebt ihn, und so die ganze menschliche Energie in diesem Verstrickung verloren geht. Nicht? Und somit sind der Zweckmäßigkeit halber Unterschiede gemacht. Und ich glaube, wenn wir das so erklären, dann werden wir uns aus dieser, dann werden wir jemandem zu einem Verständnis helfen können. Ich sage meistens, so, wir haben mit verschiedenen Modellen ernsthaft und tugendhaft experimentiert. Frauen und Männer tanzten zusammen. Wir hatten Frauen vorne und Männer, also Frauen an der Seite, also genau, und Männer an der anderen Seite. So, und wir hatten also alle erdenklichen Modelle, denn es ist etwas Neues für unsere Praxis, dass Frauen und Männer, die also im Zölibat leben, zusammen in einem Hause leben. In den indischen Ashrams ist es so, dass dort getrennt ist, um eben diese größte aller Anziehung, und größte aller Illusionen, nämlich durch sexuelle Attraktion und alles, was da am feinstofflichen Gegen davor und danach kommt, glücklich zu werden, um die halt langsam davon frei zu werden. Und ich würde einfach das dann so sagen, und ich glaube, wenn man das, wenn man selber kein Fanatist ist, in die eine oder die andere Richtung, dann wird das verständlich erscheinen, denn es ist in der Tat verständlich. Wir gehen ja mit diesem Punkt auf einer Ebene von einem Standpunkt aus, wo wir halt Gleichberechtigung als höchstes Prinzip sehen. Also wo käme unsere Philosophie hin, wenn wir nicht die Seele sehen würden? Fünftens, was gibt einem die Shakti zum Predigen? Die Shakti oder die Kraft zu predigen kommt durch die Praxis der Regeln und Regulierungen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sagt, der Leben hat, kann predigen. So, das Leben kommt von lebensspendenden Übungen, die richtig chanten. Ich spreche jetzt vom spirituellen Leben. Spirituelles Leben kommt vom richtigen Chanten, richtig Gemeinschaft pflegen und so weiter. Besonders die Gemeinschaft mit Vaishnavas ist wichtig. Jeder Prediger weiß, dass wenn er aufgrund von seinem Wesen vielleicht ein bisschen mit einem Vaishnava zusammengebracht ist, dann, wenn er vorkommt, wenn man das dann von den Vollen hat, dann hat man einfach nicht mehr die Kraft zu predigen. Gemeinschaft mit Devotees ist sehr wichtig, besonders für diejenigen, die rausgehen, wie die Sangha, und Devotees, die müssen einen Halt verspüren in der Gemeinschaft von Vaishnavas und deswegen bedeutende Beziehungen unter den Devotees haben. Da fühlen wir uns geborgen. Die Gemeinschaft mit Devotees ist wie eine Erde, aus der alle möglichen Kraft, Mineralien Kraftspenden und Mineralien und dergleichen kommen. Für die Kraft vom Predigen, das ist natürlich eine große Frage, würde ich so beantworten, nicht in dem Befolgen des Sadhanas und in dem Befolgen und dem ernsthaften Pflegen von Vaishnava. Bitte, Kate, hat eigentlich schon was verhalten und schon. Ich möchte persönlich dazu etwas sagen. Ich möchte es nicht so formell beantworten. Wenn wir manchmal so 3 Wochen reicht unsere Preaching-Party, manchmal ohne Halt in irgendeiner Sphäre, also ich meine, damit die Reisen von Dorf zu Dorf, Stadt zu Stadt und haben sehr anstrengende Leute und so weiter. Manchmal ist es so, man kommt sehr spät ins Bett und kommt dann sehr spät, kommt wieder so um 6 Uhr hoch und hoch, als hätte man also wirklich, man kommt so gerade torkelnd auf die Beine und überlegt sich, ob man überhaupt die Power hat, eine Dusche zu nehmen. Und dann, wenn sich das zum Beispiel 3 Wochen so wiederholt, dann merke ich persönlich immer, wie mit einfach diese Kraft erstmal die Intelligenz weggeht, die Leute zu verstehen. Ich verliere das, was ich weiß an Wissen, das ist nicht mehr präsent. Und die Erscheinungsweisen kommen, schleichen sich so langsam ein und dann weiß ich, es ist höchste Zeit, Zuflucht zu suchen im Tempel und wieder mit großer Intensität um 4 Uhr. 3:45 aufzustehen und an dem Programm teilzunehmen. Und bevor ist dann sehr belegt und enthusiastisch und weiß, da ist die Kraftquelle drin. Also das ist wirklich eine praktische Erfahrung. So, dann kann man weitergehen. Oder wenn man mit Vaishnavas richtig sich austauscht, kommt auch sehr viel an Energie da. Die Shakti vom Predigen kommt aber auch in erster Linie vom Spiritual Meister. Ich kann mich einmal daran erinnern, in Merz, der Stadt des Jazz, ein Festival, ein Vortrag geben zu müssen. Und es war so eine traumatische Fahrt. Ich war im Ruhrpott für 2 Stunden auf der Autobahn festgesetzt im Stau und ich hatte war müde und abgespannt und wusste also absolut nicht, worüber ich sprechen sollte. Da kam also keine einzige Idee. Soll ich sprechen, wir sind nicht dieser Körper. Und das ist so langweilig, das langweilt mich im Augenblick auch. Und sollen wir sprechen über die 5 Rasas zu Krishna? Da muss ich doch erstmal so viel davor erzählen, um das überhaupt verständlich machen zu können. Und es ging weiter. Es war schon eine halbe Stunde, bevor wir da sein mussten. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Die Poster hingen in der Stadt. Leute würden kommen. Es war ja noch eine Verantwortung, die man hat. Dann hat mir Krishna die richtige Inspiration gegeben. In letzter Sekunde habe ich gedacht, das ist ein intelligenter Devotee, liest Prabhupads Briefe. Und in Prabhupads Briefen ist nämlich sind so viele Unterweisungen über das praktische Predigen, über das praktische Verhalten im Krishna-Bewusstsein. Dann habe ich gelesen und hatte das Gefühl, dass Prabhupada direkt so zu mir sprach. Da geht man trifft Schlüsselchen auf immer genau die richtige Seite auf. Und er war sofort da habe ich 25 Minuten gelesen, dann habe ich noch 5 Minuten. In den 5 Minuten, klack, 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 kamen die Punkte in der richtigen Diskussion und die Leute waren so begeistert, die haben einfach gejubelt danach, habe ich noch gar nicht erlebt im Leben, und geklatscht und ich habe gedacht, ja, das war nicht wirklich Prabhupada, da habe ich nichts mit zu tun. Das war also mir total klar gewesen, weil vom Prabhupada diese Shakti kam. So, wie sich erinnern an den spirituellen Meister in solchen und anderen Situationen gibt einen also die nötige Shakti. Gut, Hare Krishna, an dieser Stelle bin ich also mit den Fragen durch und jetzt sind vielleicht noch Punkte, die wir hier diskutieren können, um einen schönen Ausgang zu finden. Ja, das ist. Der Chirurg ist auch der Diener seines Patienten, selbst wenn er ihm das Messer in den Leib sticht und ihm das Bindegewebe aufschneidet. So, manchmal. Oh, ich soll die Frage immer wiederholen, wurde gesagt. Also Shesha hatte gefragt, du hattest eben gesagt, man sollte sich als Diener seiner Zuhörer sehen und nicht als Meister. Aber Prabhupada hat in seinem eigenen Leben sehr oft Leute herausgefordert, beziehungsweise uns aufgefordert, andere herauszufordern. Nun, jemandem Krishna-Bewusstsein zu vermitteln, ist nicht eine stereotype Angelegenheit. Wir verstehen in unserem vielleicht etwas, ja, einfach gefärbten Verständnis von Diener unter Diener, fast hätte ich es wieder gesagt, Neger mit dicken Lippen, also ein Schwarzer mit dicken Lippen und ein Bambusröckchen und einen großen Ring um die Nase, und der kommt so rein und ist also vor dem Weißen ein Diener, also ich habe was Bösartiges gesagt, ich weiß, aber wir haben so ein demütiges Verständnis, und manchmal muss der Devotee den total aufschrecken. Wenn man mich zum Beispiel nicht aufgeschreckt hätte, du bist ja hier kein Schnutentier, dann wäre nichts aus, dann hätte ich no chance im Leben. So, das war aber, der Devotee war der Diener, weil er nichts zum Krishna-Bewusstsein gebracht hat. Wie der Chirurg, der Diener oder der Freund des Patienten ist, indem er ihm das Messer in den Bauch rammt. Also wie ein Skalpell, besser gesagt. Es gibt diese Situation wirklich, wir müssen uns mal vorstellen, die Leute sind so verstrickt in ihr materielles Leben, dass sich alles um ihr Auto dreht zum Beispiel, oder um ihre Examensarbeit, gibt es auch unter den Studenten, ist das ein oft gesehenes Phänomen, und dass sie gar nicht an das Ziel des Lebens denken. Sie vergessen total, dass sie hier nur Durchgangsreisende sind und dass das Ziel des Lebens ist, aus der Gewalt des Todes frei zu werden. Das ist absolut, taucht überhaupt nicht auf in der Diskussion. So, manchmal muss ein Devotee einfach diese Leute so aufrütteln. Manchmal sagen die Leute, ja, ihr Hare Krishna Devotee, passt euch doch besser an, dann könnt ihr besser predigen. Seid ihr versteht nicht auf eure außergewöhnliche Erscheinung. Das ist ein Punkt, den du machst, vielleicht andererweise ausgedrückt. Und dann, also meine Hauptgeschichte ist dann, was ich immer erzähle, das ist eine Analogie. Es gab einmal einen gierigen Mann, der sich in einem Dorf, um die beste, reifeste Mango als erster zu pflücken, in einen Baum begab und ganz nach oben kletterte. So, er verstieg sich total und konnte, obwohl er die Mango in der Tasche hatte, nicht mehr zurückkommen. Die Leute bauten leicht dann aneinander, um ihm also die Abstiegsmöglichkeit zu geben. Die kam mit Stangen, die hielt eine Decke und Doti aus und taten alles. Es gab ihm Tipps, aber nichts half. Er hing da am Ast und zeterte und sprach schnell sein Testament noch nach unten. So, dann kam also ein Sadhu vorbei, und der Sadhu nahm einen Stein, einen Kieselstein, zielte und traf ihn. So erzähle ich immer. Und dann sagte der Mann, genau, was? Ich falle schon so runter. Was ist das hier für eine Profession, der du hier nachgehst? Warum willst du mich jetzt noch erschüttern? Okay, der Sadhu nahm zweiten Stein und warf ihn. Platsch, Volltreffer. Wenn du das noch einmal machst, dann komme ich runter und dann zeige ich dir. Und der Sadhu nahm einen dritten Stein. Platsch! Also jetzt reicht's mir. Jetzt vergesse ich meine religiöse Erziehung. Und er kam runtergerutscht am Baum wie ein Wiesel und wollte sich den Sadhu verknöpfen, aber der war schon weitergereist. So, das aufrüttelnde Moment ist manchmal wichtig, um jemanden aus einer gefahrvollen Situation aufzuschrecken. Und das ist sicherlich kein Gegenteil zum Diener sein. Prabhupada hat diese Dinge so oft gemacht. Vor Prabhupada. Noch? Ja, Martin. Bist ja auch wahnsinnig attraktiv in Dodi. Den Kindern. Ich bin bei Kindern immer sehr väterlich. Dann können die am einfachsten mit einem zurechtkommen, habe ich gemerkt. Ruhig sprechen, die sind immer sehr zappelig, Kinder. Von vernünftigen, verständlichen Punkt mal. Und dann einfach Passalem geben. wir nehmen also zu Kinder, unser Hauptpublikum ist nicht Kinder. Oder was, oder das ist das, was man auch noch machen kann, ist, ich kenne ein tolles Grußwort.
Wie?
Hare Krishna.
Was denn das?
Sag mal, Hare Krishna. Und dann sagen wir den Hare Krishna und dann chanten die Hare Krishna. Und dann gibt es am Familientisch ein interessantes Thema, nämlich Hare Krishna. Und vor allen Dingen haben sie den heiligen Namen des Herrn gechantet. Also das ist Prasadam und Chanten, nicht? Und dann, I don't know, viel mehr Erfahrung mit Kindern, könnte sich das verschiedene Dinge ausdrücken, aber bin ich so offen. Einfach, man sollte die gütig zu den Kindern sein. Ich weiß noch, Ram Schrader, wir waren mal in der DDR und da kam so ein Bus mit russischen Kindern. Und Ram Schrader dachte, die werden nie im Leben Prasadam kriegen und ging also rein in den Bus und fing Prasadam an zu verteilen in seinem Dhoti.
Die waren total begeistert, mir auch, mir.
Also ich weiß nicht, so in Russisch wahrscheinlich, also die fanden das toll. Der Busfahrer hatte so viel Angst und der Erzieher, der nebenbei war, dass er aufs Gaspedal drückte, um so anzufahren. Und Ram Schrader kam so in Ekstase, der ging nicht raus aus dem Bus, der reagierte nicht auf das Signal. Und dann fuhr der Bus also mit Volker Racho los. Und Ram Schrader war so in der Ekstase, verteilte weiter. Und da sahen die, dass sie ihn also nicht stören können, wenn sie mit ihm irgendwo nach Leningrad fahren. Und dann waren sie. Und das fand ich immer sehr schön, also die Kinder verfahren geben. Heilig ist. Ja. Ja, du hast recht. Wer von uns kann behaupten, Krishna bewusst zu sein? Und wir alle geben doch Krishna Bewusstsein weiter. Nun, der entscheidende Punkt ist, dass wir jemanden, obwohl wir unrein sind, wir geben jemanden weiter, der rein ist. Wenn wir die Bücher verteilen, geben wir Prabhupada weiter. Und das ist sicher, deswegen ist das die machtvollste Form des Predigens, weil hier Prabhupada tatsächlich in die Hände von Leuten kommt und dann predigt. Ne? Und auch wenn wir versuchen zu predigen, ihr habt es vielleicht gemerkt, wir haben so ein Wort bei uns, ist das eigentlich autorisiert, was er sagt? Das ist für uns sehr wichtig, autorisiert zu sprechen, das heißt, Dinge zu wiederholen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind nicht in der Lage, Krishna-Bewusstsein so wirklich zu verstehen, wie es ist, und können es deswegen auch nicht selber so erläutern. Wenn wir unser Verständnis davon erläutern und das als die einzige Grundlage machen, dann macht das nicht so richtig sein. Ein Beispiel. Wenn die Vodis ihre Notizbücher, die sie vor Jahren geschrieben haben, wiederfinden, merken sie also, dass das ganz schön anders ist, als was wohl der Vorlesende gesagt hat, weil es, wir haben es gehört durch das Lied ihres eigenen Verständnisses und einige Punkte sind hängen geblieben und andere sind gesiebt durchgekommen. So ist klar, dass solch ein Devotee nicht selber ein großer Prediger sein kann, wenn er seine eigene, wenn er es noch gar nicht richtig verstanden hat. Aber jemand, der einfach so ein Vers der Bhagavad Gita wiederholt und so weiter, er wird auch etwas auslösen können. So, wenn wir sind alle auf einer unreinen Stufe und um diesen zu entgegnen, müssen wir den Reinen oder das Reine, mit das Reine meine ich Krishnas Worte, der Bhagavad Gita, einfach so, wie sie sind, weitergeben. Und so ist unsere Tätigkeit rein. Das Beispiel, was Prabhupada gibt, ist, wenn ein Elektrikerlehrling oder wenn ein Kind von einem Elektrikermeister die Anweisung kriegt, dreh doch hier die Schraube um, dann, obwohl er nicht das elektrische Wissen studiert hat, das Kind erzeugt plötzlich ein riesen Zwitschern und Zwängen, also Zwängen und ganz komplizierte elektrische Vorgänge laufen ab, weil er einfach nach den Unterweisungen eines Wissenden handelt. So ist es auch mit dem Prediger. Er handelt nach den Unterweisungen seines spirituellen Meisters und gibt einfach die Botschaft in bescheidener Weise weiter. Man merkt das manchmal. Man sagt etwas und dann kommt jemand nach 5 Jahren und sagt, du, was du damals gesagt hast, hat mein Leben verändert und jetzt möchte ich gerne als Vollzeit-Devotee werden. Das habe ich schon oft erlebt. Und dann, an der Stelle weiß man einfach, ja, das war ich, das, was ich da wohl gesagt habe, ist einfach etwas, was rein war und was diese Kraft hatte, weil ich es halt wiederholt habe. Im Predigen ist Originalität und Novität und so weiter und so fort nicht so wichtig wie Originalität. Wie also, dass man bleibt bei der Sache, dass man die Sache so weitergeht. Antaranga Shakti Prabhu stellt die Frage, dass beim Buchverteilen die Leute meistens nicht, nicht genau informiert sind, was, worum es geht, interessiert, ja. Nicht direkt interessiert sind ans spirituelle Wissen. Und er sagt, dass der Geist dieser Kamis mal etwas ablehnt und dann wieder etwas annimmt, Sankalpa und Vikalpa. Wie wird man also damit fertig? Und eine sehr gute Frage, denn man trifft manchmal Leute, die tun grundlos, wirklich grundlos, das Buch nicht nehmen, weil sie wissen selber nicht, warum sie es nicht nehmen. Also richtig grundlos. So, wir müssen die Leute dann, wir wollen die Leute in Krishnas Dienst stellen. Und da kommt, an diesem Punkt kommt halt sehr die Persönlichkeit des Devotees ins Spiel. Deine Frage eröffnet eine zweite Frage, nämlich wie kommt überhaupt jemand in die Lage, spirituelles Leben zu praktizieren? Und die Antwort, die gegeben wird in den Shastras, ist, dadurch, dass er ohne direkt absichtlich etwas zu tun, einfach durch die Barmherzigkeit der Vaishnavas, der Devotees, Agyata Sukriti ausbildet, also Tätigkeiten, die spirituellen Nutzen bringen. So, bei der Buchverteilung kommt es deswegen also auf den Vaishnava drauf an. Will der dem etwas mitgeben? Und dann kommt es darauf an, dass er sich in richtiger Weise verhält. Die Methodik muss also stimmen, die er anwendet. Es ist sicherlich so, man muss einfach wissen, wie erscheint man, wie präsentiert man sich den bedingten Sphären. Ich möchte nochmal als Beispiel zitieren, Asterade, der ja nun wirklich ein Pure Devotee ist, und das ist einfach der Nektar, und also ein sehr nicer Vaishnava. Und der war beim vorvorletzten Weihnachtsmarathon in Berlin am Literaturverteil. Und jeden Abend kam er an, einmal hat er eine Ishopanishad verteilt, nach einem ganzen Tag, einmal 3 und einmal keine. Und dann hat er. So, Asterade ist enthusiastisch und alles, und ich weiß, ich habe es mir sagen lassen, der hat also jede Sekunde das versucht, aber er wusste nicht ganz genau, wie er sich den bedingten Willen präsentieren sollte, nicht? Und das muss man einfach sehen, wenn du dir ernsthaft das wünschst, wird dir Krishna mehr und mehr die Intelligenz geben, das da dann in richtiger Weise zu tun. Manchmal nehmen die das also auf ganz außergewöhnliche Weise mit und nur so, und Krishna wird sich das dann geben. Ja, dann würde ich sagen, und dann kannst du ja das tun, was du bedingt gesehen so anzieht, dass du dich dann auch die Verschlüsselung zu setzen und eine Literatur mitnehmen. Sabine? Nee, das ist nicht so. Ja. Also, ja. 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 Die Frage ist, die wahrhaftig predigen und in angenehmer Weise predigen, wie das miteinander bei der Buchverteilung zu verbinden ist. Denn wenn man denen sagt, ja, wir sind die legendären Hare Krishna, dann sind die Leute, sehen die auch Abstinenz, nicht? So, meine Erfahrung zu diesem delikaten Punkt, wie gesagt, das sind Punkte, ich möchte das auch, dass ihr das so versteht. Ich spreche jetzt als in meinem Service mit, was ich dafür Verwirklichung gemacht habe zu diesem Punkt. Sind das in Detailfragen, wo man sehen muss, wie das was sich als praktisch erwiesen hat. Durch die Medien ist Hare Krishna das, was Hare Krishna nicht ist. Mit anderen Worten, uns sind solche Dinge angehängt worden. Unser Sukrita Prabhu kann euch da auf dem Laufenden halten, der weiß also genau Bescheid. Dinge, mit denen wir also absolut nichts gemeinsam haben. Nicht? Was ist also das Hanebüchenste, was du jetzt gerade weißt, also was in diesen Rahmen reinpasst? Was tun wir angeblich? Wir verführen Leute, um sie auszunutzen sogar. Ja. Und was noch? Ja, richtig, dadurch, dass wir vegetarisch leben und rechtzeitig aufstehen, ist eine Psychomutation, richtig? Ja? Schlafentzug nennt sich das, ja. Dass man nicht so in der Erscheinungsweise der Unwissenheit verkommt, dass es plötzlich Schlafentzug und Psychomutation. Also Sachen, wo man wirklich denken kann, ja, seid ihr krank? Nicht? Wenn diese Vorwürfe kommen. So, das ist also verbunden mit dem guten Namen Krishnas, diese Missverständnisse. Und deswegen denke ich, ist es, wenn man weiß, dass es diese Leute sind, besser, du sprichst über das, was du machst, und erklärst ihn so und tust so in vornherein Missverständnisse, die auftauchen, wenn du Hare Krishna sagst, aus dem Wege räumen. Zum Beispiel ist es so, wenn wir Programme geben, wenn wir diese Hallen mieten, dann fragen die, wer sind die? Und in vielen Fällen weiß ich, wenn ich jetzt sage, dann sagen sie, das können also wirklich, da würden wir Ärger mit dem Bürgermeister kriegen, also das können wir können euch nicht ihm sagen. Dann sage ich, wir sind Leute, die befolgen sehr, sehr genau diesen alten philosophischen Grundsätzen der vedischen Schriften. Und ich sage ihnen alles, was wir machen. Was wir dort machen werden, ist, wir werden also Musik machen, die innere Seiten im Menschen anschlägt und das gibt einen philosophischen Vortrag und es gibt dann Tierserien über das Land jenseits von Gut und Böse. Also ich muss sagen, ich finde es also meine Worte entsprechend von Fall zu Fall. Ich glaube nicht, dass es so in dieser Weise formulieren sollte wie ich. Weil mir fallen meistens diese außergewöhnlichen Beispiele an. Worum es geht ist, du kannst doch einfach sagen, was ihr macht, und dann hast du viel mehr erreicht, was du machst. Denn das findet jeder toll. Was die Devotees machen, findet jeder toll. Wenn man es richtig darstellt, ist ja auch wirklich sehr anziehend. Und mit dem Wort wartet man, bis die Leute die Wertschätzung haben, was wir machen. Zum Beispiel heute haben mich Leute gefragt, diese Schweizer, wer seid ihr? Da habe ich gesagt, wir sind Mönche. Oh, da waren sie gleich interessiert, ja. Und noch, und habe ich gesagt, in dem Fall konnte man sagen, dachte ich jedenfalls, wir praktizieren die vedische, leben nach der vedischen Religiosität. Im Westen versteht man es manchmal nicht und nennt uns dann die Hare Krishna Sekte. Weil ich wollte ihnen das Govinda-Magazin mitgeben und das würden sie ja lesen, dass wir die Devotees sind, nicht? Aber dann hat man das ein bisschen so erklärt. Die Wahrheit in angenehmer Weise sprechen. Manchmal muss man auch, um jemandem zu helfen, die Wahrheit in einer Weise sprechen, sodass er erstmal für eine Woche schlucken muss. Das ist dann wichtig, wie ich eben sagte, dass man immer so um den heißen Brei redet sozusagen, das ist mal ein bisschen böse. Das ist nicht immer gut. Man muss dann sehen, wann hält man sich an die soziale Konvention, dass man also etwas in angenehmen Worten, die er verdauen kann, macht, und wann ist es nötig, dass man einfach jetzt sagt, also setz dich mal hin, jetzt kommst du was Wichtiges hören. Nee. Aber meistens kann man diese Dinge, die sehr wichtig sind, erst so sagen, wenn eine persönliche Beziehung da ist. Auch wichtig. Ja. Die Frage ist, ich muss immer sagen, für das Tonband, die Frage ist, kann man auch über Dinge sprechen, die man nicht verwirklicht hat, oder einfach mit dem Verständnis, dass man sie verwirklichen wird, wenn man sie spricht. Nun, wenn man über Dinge spricht, die man noch nicht verwirklicht hat, so ist es wichtig, dass man denn über diese Dinge spricht, so wie sie sind. Dass man sie einfach so weitergibt. Zum Beispiel, aber man sollte nicht über Dinge sprechen, die man nun absolut nicht verwirklicht hat. Es gibt da verschiedene Unterschiede, mit anderen Worten. Wir alle haben zu einem gewissen Grade verwirklicht, wir sind nicht dieser Körper. Ich glaube, das ist etwas, wir verstehen es zumindest. Und wir können dann darüber sprechen, je nachdem, wie weit unsere Verwirklichung geht. Wenn wir dann aber, und dann kann es noch jemand verstehen, wenn wir aber jetzt zum Beispiel zu einer Audienz sprechen, über Dinge, die mit Liebe zu Gott zu tun haben, und wir sprechen dann über Madhurya Rasa und diese Dinge, diese höchsten Beziehungen zu Gott, wo wir wirklich kaum Verwirklichung haben, dann wird es schon brenzlig. Was nämlich passiert ist, was konkret passiert ist, erstmal, der andere kann nicht so viel damit anfangen und wird dann Fragen stellen. Ja, sag mal, kannst du mir nicht bitte sagen, wie ist das denn jetzt genau mit Abideya zu verstehen? Du hast Gott Abideya erwähnt. Ja. Da geht die Spekulation schon los. Und dann verwickelt man sie und dann denken die Leute, na, man tut, das hat keine Kraft mehr einfach. So, das ist so eine Sache, wo es kein Schwarz und kein Weiß gibt. Sicherlich, man wird, es gibt zum, um es einfach zu sagen, zum Beispiel du hast bestimmte Dinge, zu denen du einen echten Zugang hast im Krishna-Bewusstsein, philosophische Dinge, die du auch gegenüberstellst kannst mit zum Beispiel Dingen, die du in der Theologie verstanden hast, Dinge, die du durch dein Involvement in politische Gedanken und so weiter, Dinge, die du beziehen kannst, wo du dich verwirklicht hast. Wenn du darüber sprechen kannst, ist sehr nice. Und dann kann man ja in dem Gespräch kurz diese höchsten spirituellen Geheimnisse sprechen. Also vielleicht mal sagen, es gibt da so etwas wie den liebevollen Dienst zu Gott. Aber wenn man denn da so reinkommt und da selber noch nicht so drin ist, dann gibt es die Rückfragen, die einen vielleicht sogar verunsichern mögen. Also so ist nicht das... Es ist wie gesagt, es ist nicht schwarz oder weiß. Dann gibt es wieder den Punkt, natürlich, wenn man etwas... Schwimmen lernt man durch Schwimmen. So lernt man auch Predigen durch Predigen. Man muss irgendwie mal anfangen. Und es gibt ja nichts Schöneres, darüber zu sprechen, über diese Dinge. Und man merkt ja auch, wie das Interesse des anderen ja wirklich fasziniert. Das sind ja unglaubliche Tatsachen oder Dinge, über die man da spricht. So, beides ist so da und man muss, glaube ich, damit experimentieren und dann wirst du selber verwirklichen. So, kann ich nur sagen. Jahre alt gemacht. Ja. Kann man nicht. Würde ich auch nicht sagen, weil das Wort ist so anrufend. Ja. 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 Manchmal gibt es die Situation, dass man einfach, dass man sich gewöhnt an diese, sagen wir mal, Halbwahrheiten und schließlich dann nur noch in so einer Halbwahrheit Wirklichkeit existiert. Vielleicht kennt ihr das. Hitler sagte einmal, wenn man eine Lüge lange genug spricht, wird sie zur Wahrheit für den Einzelnen. Etwas, wo das ist nicht der schönste Mund, aus dem es gekommen ist, nicht? Aber damit haben die halt regiert für lange Zeit. Das hat geklappt. Nicht? So, man muss einfach sehen, dass man ein sehr rechtschaffener Devotee ist, dass man sehr rechtschaffen ist in seinem Leben und sehr wahrhaftig ist. Es gibt zum Beispiel, manchmal sprechen Devotees über Sankirtan, da gebrauchen sie solche Wörter, to pick someone to the bone. Das sind Slang-Ausdrücke, die aus einem bestimmten sozialen Milieu kommen. Oder sie nennen Sankirtan, to hit somebody up. Oder jetzt drücke ich dem ein Buch rein. Das ist, was man in Deutschland sagt. So, wenn wir in diesen Begriffen sprechen, also ein Buch reindrücken, das ist höchstens die Tätigkeit von wie nennt das, Klingel. Ihr wisst, was ich meine. Wenn man diese Worte, die sich ja auch in unserem Sprachschatz rein, also eingebürgert haben, wenn die gebraucht, kommt bald auf die Einstellung, die dazu kommt. Also jemanden reindrücken, das ist so wirklich, dass ich das mal vorstellt, nicht? Wie soll das überhaupt gehen? Aber diese Sprache drückt ja ein bestimmtes Verständnis da. Sprache reflektiert das Bewusstsein. Deswegen sind Leute einfach sehr fasziniert, wenn sie die Devoti sprechen hören. Die sprechen schon mal ganz ungewöhnlich. Prabhupada zum Beispiel, wie Prabhupada das erste Mal sprechen hat, ich den Mund nicht dazu. Das war einfach so fantastisch, so außerhalb des bisher Gedachten. Und die Vokabeln so toll, wie die zusammengebracht waren. Also, ich möchte jetzt nicht Sprachästhetik hier auftreten, aber es ist eine Tatsache. Bestimmte Gruppierungen brauchen bestimmte Sprachen, die auch deren Bewusstseinsstand wiedergeben, die Sprache, und die wiederum auch das Bewusstsein der Sprechenden beeinflussen. So, zu deinem Punkt, den du machst, möchte ich noch tiefer als die Frage ohnehin schon geht, beantworten. Wenn man eine richtige Herangehensweise an Sankirtan hat, dann wird man verstehen, das ist eine ganz wunderbare Angelegenheit. Da springt der göttliche Funken zur bedingten Seele in Form dieser transzendentalen Literatur. Man wird mit großer Achtung und Aufregung sogar also daran gehen und wissen, dass es jetzt Lord Chaitanyas Dienst, persönliche Dienst zu Lord Chaitanya. Und in dieser Haltung wird man natürlich auch nie sagen, jetzt drücke ich dem ein Buch rein. Das ist ein anderes Verständnis, was man hat. Und deswegen würde man vielleicht sagen, nun gebe ich dem Krishnas Barmherzigkeit oder helfe einer bedingten Seele und so weiter und so fort. So, wenn wir sicherlich beim Sankirtan sprechen, wir manchmal in einer Art und Weise, die so auf einer relativen Ebene ist, zu sagen, ich bin eine Studentin und dies und jenes, sicherlich, du solltest nicht in deinem Bewusstsein davon beeinflusst werden, sondern wissen, ich bin eine Vaishnavi, eine Mataji, die hier also dem bedingten Seelen Krishna-Bewusstsein zugänglich macht. Ich mag vielleicht selber nicht so, noch nicht in den letzten Details barmherzig sein, aber und diese Haltung haben, aber ich tue es, weil Shiva Schnuppert, weil mein spiritueller Meister diese Haltung hat und Leuten wirklich den intensiven Wunsch hat, Krishna Bewusstsein den Besten der bedingten Seele zu verbreiten. Deswegen tue ich das jetzt einfach für ihn. Und dann wirst du nicht in diese, dann wirst du selbst, wenn du mal sagst, also für mich den Sinn, um das gar, also praktisch deine Identität in einer verständlichen Art und Weise ausdrückst, dann wirst du nicht davon berührt sein, sodass du schließlich selber denkst, du bist eben so eine Studentin. Nicht? Also das rechtschaffene Leben, also das rechtschaffene im Krishna-bewussten Sinne ist da wichtig, weil du dich dann nicht davon beeinflussen lässt. Aber wenn man so eine Einstellung gewinnt, auch Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, bedeutet ein Buch reinzudrücken und solche traurigen Anwandlungen nicht, dann hat man nicht die richtige Haltung und dann wird man meistens auch nicht so inspiriert sein und so auch nicht ermächtigt werden von Krishna. Also das ist natürlich ein tiefer Punkt jetzt, ich weiß, dass ich bitte, weil es ist natürlich von einem, wenn er nicht dann getan wurde, ich sage jetzt sozusagen auch eine kleine Kritik, ja. Aber das ist ein tiefer Punkt, also über den man schon nachdenken kann. Man merkt es, wenn die Bodhis so eine vielleicht auch eher eine unspirituelle Haltung gegenüber dieser Tätigkeit einnehmen, die sie haben, die machen das nicht für lange. Zum Beispiel ist mir aufgefallen bei dem Devoti, der mir gesagt hat, jetzt habe ich den Sohn geäffidet und habe ich den so den Boden aus dem, unter den Füßen gezogen. Der hat nicht lange gepredigt, also predige ich das und so weiter auch nicht mehr. Nicht, weil das ist nicht die richtige Haltung. Richtig, das ist Stefan. Warum man das überhaupt macht? Was denn? Das Buch verteilen? Warum man das macht? Das fragen die Leute sich. Sorry, ich bin... Warum verteilen wir die transzendentale Literatur? Um die spirituelle Revolution in Gang zu setzen. Klar! Wenn es aufmerksame, also ein bisschen wache Leute sind. Ne? In anderen sagst du, ja, um das, um die miserablen Zustände in der Welt ein bisschen zu verändern. Wissen ist die Grundlage für Handlungen. Jeder handelt entsprechend seines Verständnisses. Deswegen versuchen wir, diese Literatur zu verteilen. Es geht sicherlich anders, weil das mein Spiritualmeister zufriedenstellt. Also, du musst einfach entsprechendes Zuhörer sehen. Gut, wir kommen jetzt in das Grand Finale, weil ich sehe, wir sind schon 3 Stunden hier und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr einfach, ihr merkt, ich bin so ein bisschen befangen in meiner heutigen Präsentation, weil ich möchte erklären, dieses Seminar, was ich heute gebe. Ich habe die Woche kaum, also wenig Zeit gehabt, mich da rein, weil ich immer vom Tempel aus so unterwegs war. Und dann auch, das ist ein Punkt hier, ich glaube, dass mit einem besseren Verständnis vom Predigen jeder einzelne Devotee unglaublich profitieren kann in seinem Leben. Weil, wie gesagt, die Grundlage für das Predigen, der erste Teil, etwas ist, was für unser persönliches Leben voll essentieller Wichtigkeit ist, dass man strikter wird. Und was ich sagen möchte ist, das sind halt diese Thesen, die nicht so oft gehört werden, deswegen bin ich ein bisschen befangen, ein bisschen schüchtern, dass durch ein verbessertes Verständnis vom Predigen wird unser Sankirtan unglaublich florieren und unglaublich vorankommen. Predigen bedeutet nämlich im Grunde genommen ein Grundverständnis, dass man Krishna Bewusstsein versucht weiterzugeben. Predigen ist unglaublich vielfältig. Derjenige, der mit der Literatur dasteht und die verteilt, derjenige, der die Leute besucht, die durch die Literaturverteilung begeistert worden sind, derjenige, der Festivals organisiert, derjenige, der in der Küche kocht und das Sonntagsfest mal zubereitet, derjenige sogar, der mit dem Ziel ins Leben geht, also die wunderbarsten Sannyasis in die Welt zu zeugen. Wer das wirklich echt vorhat und sich an all das hält, was dazu nötig wäre, damit es solche großen Seelen Geburt nehmen, nicht? Das sind alles in gleicher Weise Prediger, die auf der absoluten Ebene in Krishnas Dienst miteinander verbunden sind und kooperieren. Nur zu dieser Verständnis gehört eine reife Sicht unserer Tätigkeit und ein reifes Verständnis vom Predigen halt. Ich möchte aus dem Standpunkt meines Services, das heißt, jemanden, der Leute besucht, die meistens kontaktiert worden sind von Sankirtan Devotees, noch etwas sagen, was, glaube ich, sehr helfen kann oder beitragen kann zu der Kooperation zwischen den aktiven Predigern und den aktiven Predigerbuchverteilern. Was man sehr oft hört, ist, was man sehr oft positiv hört, ist, dass, oh, ich habe einen getroffen von euch, das war der wunderbarste, der leuchtete so und der hat mir die Literatur gegeben. Das ist etwas, was man auf der Positiv, und dann habe ich mich, einfach weil ich den gesehen habe, habe ich beschlossen, auf ein Devotee zu werden. Zum Beispiel ist Bhaktahari so ein Fall, der war beim Bergsteigen 30 Meter tief runtergefallen und war also irgendwie so gelandet in so einem Spalt und wachte dann nach 4 Tagen Bewusstlosigkeit im Krankenhaus auf. Und es war eigentlich nichts physisches geschehen, nur ein Wirbel war angeknackt, was relativ harmlos ist. Stefan ist das auch passiert, der brauchte nur einen Tag im Krankenhaus zu sein. Nicht? Ja, und nun kam er und traf also die Vodis und der gab ihm Bhagavatam und er hat gesagt, das war der Grund, weswegen er zum Krishna-Bewusstsein kam. Er nahm das Bhagavatam und dann lag er irgendwann im Schlafsack in der Adria Urlaub machen, Fotolehrling, und er las drin und hat in einer Nacht, in einem mondbeschienenen Nacht durchgelesen und hat beschlossen, so einer werde ich auch jetzt. So ein Devotee und ist jetzt ein sehr nicer Bhakta. So diese positive Begegnung des Sankirtan-Verteilers mit dem Bhakta ist sehr, sehr nice. Aber man hört auch von der Begegnung, wo ein Devotee nicht so drauf, also nicht so, nicht sich zusammengerissen hat. Und hört man, ja, wenn man euch trifft, wollt ihr immer nur ein Buch verkaufen, das schenkt ihr einem und dann muss man es bezahlen. Das hört man auch sehr oft. Nicht? Also das ist ein Punkt, der sehr schädlich ist für die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. Der Devotee, jeder Devotee, der richtig chantet und richtig liest und richtig hört und wirklich im Krishna-Bewusstsein verankert ist, hat so eine Anziehung, dass wenn er jetzt nur ein bisschen die Methodik noch lernt, wie er das verbreiten kann, und dazu gibt es ja Sankirtan-Treffen, dass man sehen kann, wie man das den Leuten anbietet, dann kann sich diese Bewegung sehr verbreiten. Ein anderer Punkt, den ich noch sagen möchte, ich möchte die Möglichkeit wahrnehmen, ist so, in den letzten 2 Jahren sind keine Devotees weggegangen, aber es sind nicht viele Devotees in den Tempel gekommen. Es sind sehr viele Devotees im Namhatta-Kreis, also im Außenkreis, es gibt da sehr große Seelen, also wunderbare Leute, aber es gibt nur gibt nicht so viele, die neu hinzugekommen sind. Und ich möchte da sagen, dass wir alle als Devotees darüber vielleicht einen Gedanken verwenden. Und ich möchte sagen, dass wir uns einfach wünschen, dass noch mehr Devotees einfach kommen. Und wenn wir diesen Wunsch haben, werden wir bestimmt uns in richtiger und anziehender Weise verhalten, sodass diejenigen, die Tempel besuchen, einfach sagen, ach, hier ist praktisch ein Nachtbild von Vaikuntha, der spirituellen Welt. Und die wollen dann also da bleiben. Ein sehr wichtiger Punkt. Ne? So, ich glaube, wir sind dann so durch, oder? Vishwadev Prabhu, wie würdest du das sehen?
Ja.
Ja. Das ist eine grundlegende... Ich finde diese Seminare... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Euch geht über dieses Thema. Ich finde, Seminare sind sehr nice, weil man Punkte, die man sonst nicht, über die man sonst nicht so ausführlich spricht, die aber direkt mit unserer Praxis zusammenhängen, also schon dann ein bisschen eingehender beleuchtet. Und von meinem Standpunkt aus sind diese Seminare einfach sehr nice. Es ist nämlich eine sehr nice Form, Gemeinschaft mit Devotees zu pflegen. Und von der, und zwar auf der Ebene von Service. Ja, ich würde, man könnte noch Predigerseminare geben. Ich habe bei diesem, was halt für mich ein bisschen, ich habe da versucht, das so für die Sankirtan-Devotees zu sagen. Ich glaube, wir könnten solche, man müsste sich Gedanken machen, ob man sowas nochmal wiederholen, ob man noch etwas Neues dazu finden kann. Man kann das bestimmt auch auf anderer Ebene angehen. Ja. Es wäre schön, wenn wir diese Sachen, diese Art von Treffen mehr hinkriegen. Und ich, das ist natürlich eine Frage der Kooperation unter den Devotees, nicht? Zum Beispiel bei diesem Seminar ist es ein auf Service orientiertes Seminar, aber wir könnten meiner Meinung auch ein philosophisches Seminar geben und dann solche Sachen wie ja, Fragen und Hausarbeiten, sowas in dem Sinne machen. Auf der Farm zum Beispiel machen die Bhagavad Gita Seminare und das ist auch sehr interessant einfach. Aber diese Seminarfrage, das ist, ich würde mich einfach mal freuen, nicht jetzt, bitte nicht jetzt gerade, weil ihr müsst es sicherlich auch verdauen und euch Gedanken machen. Es wäre schön, wenn die Devotees sich da mal Gedanken drüber machen, wie sie diese Art der Präsentation empfanden. War es zu langatmig? War es zu unklar? Waren Dinge, die gut sind, wo man vielleicht mehr Schwergewicht draufgelegt hätte? Und ich glaube, solche Sachen wären sehr schön. Also ich bin ja oft in Heidelberg und ihr könntet dann, ich bin da sehr interessiert an diesen Sachen, denn das ist für mich auch neu. So würde ich das beantworten. Was würdest du sagen? Wir wollen ja jetzt noch ein Seminar machen. Da waren noch andere Themen, glaube ich, ne? Ja, von einem Devotees. Nach dem Bhagavad Gita Seminar, das wäre sehr interessant. Gut, ich würde sagen, wir enden hier, oder? Ja. Heute.